Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam.
Heute Joseph-Louis Lagrange, ein Vorreiter der mathematischen Physik mit großen Visionen. Von und mit Julian Stehle.
Ein Philosoph ohne Lärm. So bezeichnete Friedrich II. Einst einen der am meisten unterschätzten Mathematiker der Geschichte. Joseph-Louis Lagrange war ein ruhiger, introvertierter Zeitgenosse, der Zeit seines Lebens sehr um seine Reputation und Anerkennung kämpfen musste. Geboren in Turin im Jahre 1736, als ältestes von 11 Geschwistern, hatte er es schon als Kind schwer, aus der Masse herauszustechen. Turin hatte sich gerade vom Spanischen Erbfolgekrieg erholt und wurde nun komplett umstrukturiert, um als neue Hauptstadt Italiens zu fungieren. Viele neue Gebäude wurden errichtet und die Stadt blühte auf. Turin als Kind in dieser Zeit zu erleben, muss sehr aufregend gewesen sein. In England wird zur selben Zeit ein bekannter Physiker geboren, nämlich James Watt. Große Mathematiker wie Leonhard Euler oder Jean-Baptiste d'Alembert leben und forschen ebenfalls in dieser Zeit. Lagranges eigentliche Interessen für literarische Themen konnte er nicht gegen seine Eltern durchsetzen. Diese hatten eine traditionelle militärische Laufbahn für ihren Sohn im Sinn, aber nicht das nötige Geld dafür. Eine militärische Laufbahn war damals der Normalfall und sehr angesehen. Obwohl die Eltern vermögend waren und aus einer guten gesellschaftlichen Stellung kamen, hatte der Vater viel Geld im Glücksspiel verloren. Lagrange selber bezeichnete dies später als großes Glück, da er dadurch auf die Laufbahn eines Wissenschaftlers geführt wurde. Schon bald entdeckte man seine Begabung für die Mathematik und er wurde schon mit 16 Jahren Lehrer an der Turiner Artillerieschule. Mit 19 Jahren bekam er dort einen Lehrstuhl und unterrichtete Soldaten, die meist älter als er selbst waren. Gerade als introvertierte, zurückhaltende Person, ältere Soldaten und angehende Offiziere zu unterrichten, dürfte gerade zur damaligen Zeit nicht leicht gewesen sein, sodass er schon in jungen Jahren um Anerkennung kämpfen musste. Zu dieser Zeit vergrub er sich in die neuesten Werke von Euler, Bernoulli, Leibniz und die Originalschriften von Newton, der nur 10 Jahre vor seiner Geburt verstorben war. Obwohl er viele dieser Persönlichkeiten erst später kennenlernt, haben sie ihn durch seine Schriften beeinflusst. Besonders Eulers Schriften weckten sein Interesse, da es ihn störte, wie Euler an Probleme heranging. Für Lagrange war klar, eine mathematisch schöne Lösung hat rein analytisch zu sein. Dieser Ansatz, alle Probleme rein analytisch, also durch Funktionen, lösen zu können, zieht sich durch sein ganzes Leben. Viele werden zumindest einen der eben genannten Mathematiker kennen, aber trotzdem noch nie etwas von Lagrange gehört haben. Das mag daran liegen, dass er selbst ein ruhiges und zurückgezogenes Leben vorzog und so durch die anderen erfolgreichen Mathematiker überdeckt wurde. Dennoch ist sein Wirken nicht nur für die Mathematik, sondern auch für die Physik von essentieller Bedeutung. Er hatte sich zum Lebensziel gesetzt, das Vorurteil derjenigen zu bekämpfen, die meinten, dass die Mathematik niemals zu wahren Erkenntnissen in der Physik einen Beitrag leisten könne. So heißt es im Vorwort seiner Arbeit zur Fortpflanzung des Schalls. Zur damaligen Zeit waren viele Physiker der Meinung, dass die Mathematik nichts in der Physik zu suchen hätte. Es sollte ihn sein ganzes Leben kosten, um dieses Vorurteil zu ändern. In den Jahren an der Turiner Akademie löste er ein Problem, welches Euler aufgestellt hatte. Und das so elegant, dass Euler sehr beeindruckt von ihm war und viele Jahre später noch einmal auf ihn zurückkommen würde. Er begann Korrespondenzen mit vielen Wissenschaftlern aus Frankreich, Preußen, Italien und anderen Ländern. Unter anderem mit D'Alembert, der in der französischen Akademie der Wissenschaften arbeitet. Lagrange fühlte sich in Turin mit der Zeit sehr allein, weil er niemanden hatte, mit dem er sich wissenschaftlich austauschen konnte. So reiste er nach Frankreich, welches zu dieser Zeit eine Hochburg der Mathematik war, um sich unter anderem mit D'Alembert zu treffen. Während der Reise erkrankte er allerdings und fuhr zurück nach Turin. Die Jahre vergehen und Euler beendet wegen Streitigkeiten mit Friedrich II. Seine Stelle an der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Friedrich II., der 1766 den Siebenjährigen Krieg gewonnen und Preußens Gebiet vergrößert hatte, brauchte nun einen neuen Mathematiker an seinem Hof. Euler schlug Lagrange als seinen Nachfolger vor und nach mehrmaligen Bitten Eulers und Friedrichs II. Machte sich Lagrange auf die weite Reise nach Berlin. Dort sollte er die nächsten 20 Jahre seines Lebens verbringen. Dem lebendigen Hofleben konnte Lagrange nichts abgewinnen, trotz der Bemühungen Friedrichs II., ihn am Hof zu integrieren. Friedrich II. Besaß ein großes Interesse für Frankreich und für die französische Sprache, und damit ging er Lagrange, der nur seine Ruhe haben wollte, auf die Nerven. Auch mit dem kühleren und regnerischen Wetter in Berlin kam Lagrange nicht besonders gut klar. Das führte allerdings dazu, dass er sich wie in Turin auch in Berlin sehr einsam fühlte. Also heiratete er seine Cousine aus Turin. Allerdings fühlten sich beide in Berlin nicht sehr wohl und dramatischerweise starb sie kurz nach der Eheschließung. Lagrange hatte zusätzlich mit einigen Krankheiten zu kämpfen, die ihm das Leben schwer machten. Trotz oder wegen dieser widrigen Umstände sind in seiner Berliner Zeit viele wichtige Werke entstanden. Unter anderem auch die Mécanique analytique. Die Mécanique analytique beschreibt die bis dahin bekannte Mechanik von Newton rein analytisch. Zudem widmet er dieses Buch der Aufgabe, die Theorie der Mechanik und der Kunst, die sich darauf beziehenden Probleme zu lösen, auf allgemeine Formeln zurückzuführen, deren einfache Entwicklung alle für die Lösung jedes Problems notwendigen Gleichungen ergibt, wie es im Vorwort heißt. Er möchte die Mechanik also im allgemeinsten Sinne und rein analytisch beschreiben. Und tatsächlich macht genau dieser Ansatz das Buch so besonders. Man kann seine Gleichungen überall in der Physik anwenden, weil sie sehr allgemein und nicht auf den dreidimensionalen Raum beschränkt sind. Dieses Buch gibt aber nicht nur Erkenntnisse über die Mechanik, sondern auch über seine Person. Im Vorwort der ersten Ausgabe schreibt er weiterhin: Alle, welche die Analysis lieben, werden mit Vergnügen sehen, dass die Mechanik ein neuer Zweig derselben wird und werden mir Dank wissen, dass ich die Herrschaft derselben in dieser Weise ausgedehnt habe. Eines der wichtigsten Prinzipien, welches er in der Mécanique analytique einführt, ist das Prinzip der kleinsten Wirkung. Dieses Prinzip ist so fundamental, dass es auch heute noch in allen physikalischen Gebieten Anwendung findet. Man stelle sich ein Pendel einer alten Standuhr vor, welches hin und her schwingt. Das Prinzip der kleinsten Wirkung besagt nun, dass sich das Pendel den Weg zum Schwingen aussucht, bei dem es die Wirkung minimiert. Aber was ist eigentlich die Wirkung? Die Wirkung in der Physik hat die Einheit Energie mal Zeit und ist das Integral über der Lagrange-Funktion. Wem das Spanisch vorkommt, den kann ich erleichtern. Es ist einer der kompliziertesten Sachverhalte, die man im zweiten Semester des Physikstudiums lernt. Die Schwingung des Pendels erfüllt den Sachverhalt, dass die Wirkung minimiert wird genau dann, wenn die Energie der Schwingungsbewegung erhalten bleibt. Das Pendel wandelt also kinetische in potenzielle Energie um und umgekehrt. Dabei geht praktisch so wenig Energie wie möglich durch Reibung oder andere Prozesse verloren. Dieses Prinzip ist so fundamental, dass es durch mehrere Wissenschaftler in späteren Jahrhunderten erweitert und heute immer noch benutzt wird. Zum Beispiel durch Lise Meitner, die dieses Phänomen in der Gruppentheorie anwendet. William Rowan Hamilton baut durch eine Legendre-Transformation seine Hamilton-Funktion, die ebenfalls viel in der Physik verwendet wird. Die Elektrizitätslehre, die Quantenmechanik und auch die Quantenelektrodynamik können mit Lagrange-Funktionen beschrieben werden. Zusätzlich spielt die Minimierung der Wirkung auch in anderen Fachgebieten eine Rolle. Zum Beispiel in der Informatik, in der der Dijkstra-Algorithmus den kürzesten und effizientesten Weg zwischen zwei Punkten in einem Netz aus Computern sucht. Minimierung der Wirkung, also Minimierung von Energie mal Zeit, heißt, man sucht den kürzesten Weg, der am energieeffizientesten ist. Wer kennt das nicht, mit wenig Aufwand und möglichst schnell etwas schaffen zu wollen? Die Wohnung sauber machen zum Beispiel. Mathematisch ist dieser Sachverhalt so allgemein und schön formuliert, dass er mich während meines Studiums sofort begeistert hat. Allerdings hat er Lagrange erst sehr viel später, nach der Veröffentlichung der Mécanique analytique, den berechtigten Ruhm eingebracht. Sein Buch bekommt zuerst gar keine Aufmerksamkeit und er hat große Schwierigkeiten, es zu veröffentlichen. Nur durch seinen Freund Legendre und durch dessen großes Fürsprechen gelingt es ihm, sein Buch zu veröffentlichen. Jedoch bleibt das erwartete Oho der Wissenschaftsgemeinschaft aus. Das Buch wird wenig beachtet und selbst Lagrange lässt es mehrere Jahre ungeöffnet auf seinem Schreibtisch liegen. Er ist daraufhin sehr frustriert und wendet sich für den Moment von der Wissenschaft ab. Etwa zu diesem Zeitpunkt, 1786, stirbt Friedrich II. Lagrange nutzt seine Chance und geht an die Akademie der Wissenschaften in Frankreich, weil er es in Berlin nicht mehr aushält. Hier wird er bis zu seinem Tod bleiben. Allerdings wechselt er das Fachgebiet zu Chemie und Philosophie, weil er dermaßen von der Mathematik frustriert ist. In Frankreich lernt er den berühmten Chemiker Antoine de Lavoisier kennen, der die Rolle des Sauerstoffs in der Chemie erkannte und als Gründervater der modernen Chemie gilt. 3 Jahre später, 1789, beginnt die Französische Revolution. Gleichzeitig erhält die Mécanique analytique nun die Aufmerksamkeit, die ihr gebührt. Lagrange wendet sich mit frischem Erforscherdrang wieder der Mathematik zu, ist aber auch sehr beunruhigt über die Zustände in Frankreich, die er im Gegensatz zu seinen Fachkollegen wenig kommentiert. Antoine de Lavoisier zum Beispiel wurde 1794 wegen seiner Rolle in der Französischen Revolution hingerichtet. Lagrange soll dazu gesagt haben, sie brauchten nur einen Moment, um diesen Kopf abzuschlagen, aber 100 Jahre genügen vielleicht nicht, einen ähnlichen hervorzubringen. Nachdem er noch viele weitere Jahre forscht und bedeutende mathematische Schriften veröffentlicht, stirbt Lagrange 1813 in Frankreich. Was von ihm bleibt, sind seine Erkenntnisse in der Mathematik und Physik. In der Öffentlichkeit, aber auch selbst in der Physik oder in der Mathematik, kennen ihn viele Personen nicht. Und das, obwohl seine Erkenntnisse grundlegender sind als die von Einstein oder Heisenberg. Lagrange-Funktionen verstecken sich überall in der Physik. Jeder benutzt heutzutage die Erkenntnisse der Infinitesimalrechnung oder auch der Mécanique analytique, aber viele kennen kaum die Person hinter den Erkenntnissen. Eine ruhige, sehr stolze Person, die in ihrem Leben sehr viel Leid, Krankheit und Rückschläge hinnehmen musste. Dennoch hat er weitergemacht und sich nicht entmutigen lassen. Seine Kraft zog er vorrangig aus der Wissenschaft. Immer bei schwierigen äußeren Umständen zog er sich in seine Forschung zurück und konnte nur wenig mit den Auseinandersetzungen der anderen anfangen. Er hat dafür gekämpft, physikalische Erkenntnisse durch die Mathematik zu erzielen und dies auch geschafft. Heutzutage müssen Studierende der Physik durch ein halbes Mathematikstudium, bevor sie überhaupt daran denken können, sich mit der eigentlichen Physik zu beschäftigen. Die Gedächtnisrede von Laplace, einem sehr bekannten Mathematiker zu dieser Zeit, spiegelt sehr gut Lagranges Person und Wirken wider. Unter denjenigen, die am wirksamsten die Grenzen unserer Wissenschaft erweitert haben, besaßen Newton und Lagrange in höchstem Maße jene glückliche Kunst, die allgemeinen Prinzipien zu entdecken, welche das eigentliche Wesen der Wissenschaft ausmachen. Diese Kunst, verbunden mit einer seltenen Eleganz in der Entwicklung der abstrakten Theorien, ist für Lagrange charakteristisch.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam. Produziert von Speak Low. Im Auftrag der Innovativen Hochschule Potsdam.